Wenn man sich Segen zuspricht, dann wünscht man sich ja wirklich das Beste gegenseitig, dass Gott dich beschenkt. Und genau das war Gottes Plan von Anfang an, dass du beschenkt wirst. Dass du ein Leben in Fülle hast, dass es dir gut geht. Und wir merken, es ist nicht immer der Fall. Aber das ist sein Ziel. Damit war das Paradies gemeint, das schön ist, das toll ist. Und als wir es verloren haben, kam er, damit wir es wieder zurückkriegen. Er wünscht sich in Hoffnungslosigkeit Hoffnung, bei Trauer Trost, bei Schmerz Heilung und bei Freude lacht er mit. Er wünscht sich nur das Beste für dich. Das Allerbeste. Veränderungen sind Teil unseres Lebens, könnte man sagen. Man mag es vielleicht nicht so gerne hören. Ich erinnere mich noch an meinen Vater, wie er meinte: Sascha, dich ziehe ich auch noch mit 50 im 100-Meter-Lauf ab. Er immer voller Fußballer, ich ja der Kampfsportler. Und wenn ich so zurückschaue, dann weiß ich noch, also Wettlauf haben wir eigentlich nur im Urlaub am Strand gemacht, sonst zu Hause. Nicht so, aber da wollte ich das wissen. Und das haben wir jedes Jahr, ein paar Mal. Früher waren wir viermal im Jahr in Kroatien vor dem Krieg. Und dann immer, viermal, und da war ich ja noch kleiner. Und dann weiß ich, nach dem Krieg, wo wir dann nach Spanien ausgewandert, ausweichen mussten zum Urlaub, dann gab es einmal diesen Lauf, wo er wirklich, ich glaube mit 14 hat er mich echt noch abgezogen. Also, und da war ich schon echt ärgerlich. Mit 15 gab es dann diesen Lauf, wo ich meinte, ich war mir sicher, ich hätte gewonnen. Er war sich genauso sicher. Aber es brauchte nicht mal ein halbes Jahr. Da war das egal. Danach kam er nicht mehr ran. Keine Chance. Veränderungen, die kommen, ob wir wollen oder nicht. Allein körperlich. Man wird aus einem Kind, ein Jugendlicher, ein Erwachsener. Und dieses Abschiednehmen fällt einem gar nicht immer so leicht. Weil man kann ja gar nichts dagegen tun. Manche versuchen es, ja. Man kann sich auch noch Botoxen, jünger halten oder mit Sport fit halten. Aber diese Veränderung ist manchmal echt brutal. Wenn man nicht loslassen kann. Midlife Crisis ist ja so ein Wort dafür, wo man sagt, boah, da will man etwas festhalten, was man im Begriff ist, zu verlieren. Es ist aber auch so, dass die Welt um uns herum sich ständig ändert. Vielleicht ist die Stadt, aus der du kamst, vielleicht bist du auch Hamburger gebürtig, nicht mehr so, wie sie damals war, als du da groß geworden bist. Es hat sich verändert. Vielleicht ist dein Freundeskreis nicht mehr der gleiche. Oder sie wohnt so weit weg, damit es der gleiche sein könnte. Vielleicht hat man noch Beziehungen oder Kontakt, aber man wünschte sich vielleicht häufiger das von damals wieder. Da kommen Veränderungen in unser Leben und sie verändern auch uns. Unser Denken. Unser Charakter. Veränderungen, die kommen und man meint vielleicht, so ein paar Sachen abzusichern, wenigstens in meiner Familie soll es gleich bleiben, in meiner Gemeinde. Man versucht, Sicherheiten sich zu schaffen und merkt, jetzt kommen da auch Veränderungen. Die Geschichte, die ich heute mit euch teilen möchte, ist eine, die mich wirklich fasziniert. Es ist eine Geschichte, die Gott mit seinem Volk erlebt. Und wenn wir sie heute aus der ganz subjektiven, persönlichen, deiner Brille sehen, und ich aus meiner, dann sagt diese Geschichte etwas darüber aus, wie Gott dich in die Veränderung begleitet hat. Wo er ist, was er dir zugesprochen hat und was er sich wünscht. Nur das Beste für dich. Man kann diese Geschichte eben lesen, mit dem Blick auf das Volk. Und das werden wir auch tun. Aber versetzt euch einfach in euer Leben hinein. Mit euren Bildern, mit euren Erfahrungen. Und versucht diese Prinzipien, die wir vielleicht herausfinden, auf euch anzuwenden. Ich habe jetzt das Vorrecht, Rosemund zu mir nach vorne zu holen. Weil sie mir helfen wird, diese Geschichte vorzutragen. Da es im 4. Buch Mose ist, wenn ihr mit aufschlagen wollt, im 13. und 14. Kapitel, da werdet ihr merken, da sind einige Teile, oder das ist ziemlich lang, das Stück, deswegen werde ich einige Teile vorlesen lassen und einige erzählen. Die Situation ist folgende. Das Volk Israel wurde von Gott aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit. Sie zogen nun 2 Jahre und 2 Monate durch die Wüste, um vor dem Land Kanaan, ja, nicht 40 Jahre, das kommt erst noch, 2 Jahre und 2 Monate durch die Wüste, um vor Kanaan zu sein. Und die ganze Zeit gab es nur Manna. Einmal gab es kurz Wachteln, da waren auch alle ganz gierig, aber eigentlich nur Manna. Und nach 2 Jahren und 2 Monaten, da will man was anderes essen. Und dieses Versprechen von Gott, das ist ein Land, wo Milch und Honig fließen. Und deswegen heißt die Predigt nicht einfach nur Veränderung und Herausforderung, sondern auch, man könnte sagen, vom täglichen Brot in das Land, wo Milch und Honig fließt. Vom täglichen Brot ist ja unsere Jahreslosung, da wir heute den Jahresgottesdienst haben, kommt auch gleich in die Predigt mit rein. Vom täglichen Brot in das Land, wo Milch und Honig fließt. Und nun hören wir Kapitel 13, Vers 1 und 2. Ach so, tut mir leid.
Der Herr sprach zu Mose, sende Kundschafter nach Kanaan. Sie sollen sich in dem Land umsehen, das ich euch Israeliten geben will. Sucht dazu aus, jedem Stamm meinen angesehenen Mann aus.
Hier beginnt die Geschichte von 2 Männern. Da werden jetzt 12 Männer auserwählt, aus jedem Stamm einer. Und auf 2 solltet ihr den Fokus richten. Josua und Kaleb. Vielleicht wissen noch mal, ja, das waren ganz besondere, aber warum? Das ist die Geschichte, weshalb sie einen ganz anderen Blick haben als vielleicht die anderen 10. Wie geht es weiter?
Seht euch das Land an und die Menschen, die dort leben. Findet heraus, ob sie stark oder schwach sind, zahlreich oder wenig, ob sie in ungeschützten Siedlungen oder in befestigten Städten wohnen. Seht, ob das Land gut oder schlecht ist, fruchtbar oder karg und ob es dort Bäume gibt. Habt keine Angst und bringt uns etwas von den Früchten mit, die dort wachsen. Zu der Jahreszeit reifen nämlich gerade erst die ersten Trauben.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr euch jetzt hineinversetzt. Ihr seid in dem Volk. Ihr seht dieses Land schon vor euch. Jetzt werden einige Kundschafter ausgesendet, um es genau zu erkunden. Das Interessante ist jetzt, was da so passiert, weil es stimmt, was Gott ihnen gesagt hat. Die Kundschafter finden Früchte, die so groß sind, Trauben, dass man sie mit 4 Männern eine Rebe tragen muss. Sie sehen, dass es da unglaubliche Fülle gibt. Ganz anders, als wie wir das Land heute kennen. Es muss komplett anders gewesen sein. Nicht so dürr, wie es jetzt mittlerweile geworden ist. Es hat gelebt. Aber auch, könnte es sein, dass Gott uns etwas vorenthalten hat? Was ist denn das? Das sind verschiedene Völker und die sind riesig groß. Das Erste, was wir hier erleben in dieser Geschichte, jetzt schon, bevor wir weiterlesen, ist der erste Punkt. Gott hat dieses Volk befreit und sie mussten eine große Veränderung eingehen. Sie waren in der Wüste. Sie waren in der Wüste und die Wüste, diese Zeit war nicht leicht. Es war nicht so, dass er sofort aus der Befreiung sie sofort in das tolle Land geführt hat und wie auf einem Silbertablett alles besser wurde. Ihn auf den Schoß gelegt wurde und sich von einem Tag auf den anderen alles geändert hätte. Das Versprechen war da und 2,5 Jahre, diese Veränderung in der Wüste, man freut sich doch eigentlich jetzt wahrscheinlich auf das, was da kommt. Aber, wenn wir weiterlesen, ich lese mal die Kapitel, wenn jemand mitlesen möchte. Wir lesen jetzt Kapitel 13, Vers 27 und 29. Ja, bis 29. Sie passt gut auf.
Sie sagten zu Mose, wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. Du hattest recht, dort fließt Milch und Honig. Sieh dir nur diese Früchte an. Allerdings leben mächtige Völker dort und ihre Städte sind gewaltige Festungen. Wir haben Anakita gesehen und in der Wüste Negev siedeln die Amalekita, im Gebirge die Hethiter, Jebusiter und Amoriter. Außerdem wohnen im Mittelmeer und am Jordan die Kanaaniter.
Sie wussten die ganze Zeit, bei all diesen Veränderungen, die sie schon miterlebt hatten, die auch nicht leicht waren, eins stand aber fest. Gott ist da. Er ist an ihrer Seite. Er hat sie befreit. Er hat sie durch die Wüste geschickt. Er hat ihnen das Manna gegeben. Er hat sie nicht verlassen. Er war immer da. Und jetzt sehen sie diese Herausforderung. Und sie sind so groß, dass wir jetzt erst merken, wo Josua darauf Bezug nimmt oder Kaleb, dass wir in 4. Mose 13, 31 bis 14, 4 folgende Spannung erleben.
Aber die anderen Kundschaften widersprachen: Gegen diese Völker können wir auf keinen Fall antreten. Sie sind viel stärker als wir. Und sie erzählten den Israeliten die schlimmsten Geschichten über ihre Reise. Wir haben das Land durchzogen. Wir wissen, wie es dort aussieht. Glaubt uns, dort herrschen Mord und Totschlag. Alle Menschen, die wir gesehen haben, sind groß und kräftig. Die Anakita, die wir getroffen haben, sind Riesen. In deren Augen waren wir klein wie Heuschrecken. Und so haben wir uns auch gefühlt. Die Israeliten schrien entsetzt auf und weinten die ganze Nacht. Alle schimpften auf Mose und Aaron. Wären wir doch in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben, riefen sie. Warum bringt uns der Herr in solch ein Land? Damit man uns töten und unsere Frauen und Kinder als Gefangene verschleppt? Lieber kehren wir nach Ägypten zurück. Dann legten sie sich einen Plan zurecht. Lasst uns einen neuen Anführer wählen und zurück nach Ägypten gehen.
Veränderungen sind Teil unseres Lebens. Das wussten die Israeliten. Es war für sie klar, dass sich die Welt um sie herum ändert, dass da Herausforderungen sind, dass es gefährlich wird. Aber sie haben in der Gefangenschaft gesagt, in der Wüste immer, wir vertrauen auf Gott. Und jetzt wollen sie zurück nach Ägypten? Sie wollen in die Wüste sterben? Sie wollen lieber zurückgehen, weil sie so große Angst haben, dass sie sagen, alles ist besser, als in dieses Land zu gehen. Dort werden wir wahrscheinlich zerrissen. Die sind so groß. Wahrscheinlich ist der Tod in Ägypten ein besserer Tod und in der Wüste als dort. Die Ängste sind enorm riesig gewesen. Obwohl sie diese Erfahrung schon mit Gott gemacht haben. Und jetzt erleben wir ein bisschen von dem, wie Gott damit umgeht. Wo man denkt, oh, jetzt reißt sein Geduldsfaden ab.
Und rufen den Israeliten zu. Das Land, das wir erkundet haben, ist sehr gut. Dort gibt es alles im Überfluss. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns dorthin bringen und uns das Land schenken. Lehnt euch nicht gegen ihn auf. Ihr müsst keine Angst vor den Leuten dort haben. Wir werden sie leicht überwältigen, denn sie haben keinen Schutz mehr. Ihr braucht euch nicht vor ihnen zu fürchten. Der Herr ist auf unserer Seite. Aber die Israeliten schrien, steinigt sie. Da erschien der Herr in seiner Macht und Herrlichkeit am heiligen Zelt, so dass alle es sehen konnten. Er sprach zu Mose, dieses Volk hört nicht auf mich und hört nicht auf mich zu beleidigen. Wie viele Wunder habe ich vor ihren Augen getan und sie vertrauen mir immer noch nicht. Doch damit ist jetzt Schluss, denn ich werde sie durch eine Seuche ausrotten. An ihrer Stelle will ich deine Nachkommen zu einem Volk machen, das größer und mächtiger ist als sie.
Ich danke dir. Ich glaube, du bist durch. Vielen Dank. Ihr merkt, Josua und Kaleb sind die ganze Zeit dabei, irgendwie noch das Gute zu sehen, diese andere Perspektive zu sehen, zu sagen, da sind so viele gute Sachen. Und ja, da sind Herausforderungen, aber wir haben doch schon immer Herausforderungen mit Gott bewältigt. Warum sollten wir jetzt Angst davor haben? Und wieder, die anderen wollen die steinigen. Und jetzt wird Gott zornig, weil es nicht nur Angst ist, die da ist, sondern das Volk ist bereit, die eigenen Leute umzubringen, gegen sie zu sein, nicht nur nicht stehen zu bleiben, sondern zurückzugehen. Und man merkt, oh, Gott will sie alle umbringen und nur Mose in das Land lassen. Alle umbringen. Und diese Situation hatte man schon öfter, dass Gott so richtig, richtig wütend ist. Ich habe mir am Anfang gedacht, lass ich diese Geschichte raus. Das ist ja, da könnte man ja schnell sagen, Gott war früher so und im Alten Testament ist er, im Neuen Testament ist er ganz anders. Hier wird so viel Gnade gleich noch kommen, so viel Überraschung. Aber so viel Schmerz, was da jetzt drin ist von Gott und Wut, dass man sich erstmal vorstellen muss, hier ist Gott an diesem Punkt über sein Volk wirklich enttäuscht. So doll, dass er sich wirklich fragt, habt ihr alles vergessen? Und dabei, ich weiß ja nicht, wie es euch geht mit Veränderungen, hier sind ja ganz viele Sätze. Ich lese mal einen vor. Eine Veränderung kann manchmal ziemlich hart sein, aber viel härter ist es, sein ganzes Leben lang zu bereuen, es niemals versucht zu haben. Das sagt man so leicht. Aber wenn man vor bestimmten Herausforderungen steht, dann kann man gut nachvollziehen, warum man bestimmte Sachen vielleicht doch lieber nicht wagt. Weil vielleicht man mehr Angst hat, etwas zu verlieren, als etwas zu gewinnen. Und hier hat das Volk die Angst, dass sie das verlieren, was sie hatten. So eine halbwegs klare Sicherheit, das tägliche Brot. Das gab es wenigstens. Dabei hang es ihnen zum Halse raus. Man merkt, das zweite Kapitel vorher, könnt ihr nachlesen, wo die Wachteln kommen. Da gibt es riesen Gestreite um das schöne Essen. Und die haben keine Lust mehr auf das Land. Und die bitten Gott, wie lange dauert es denn jetzt endlich noch, dass wir dieses Land, was du versprochen hast, kriegen. Und als wenn Gott nicht gesagt hat, ja, da gibt es ein Land, aber das ist nicht so einfach zu bekommen. Wahrscheinlich ist es mit all unseren Herausforderungen, die wir im Leben haben, ähnlich. Also ich wüsste wenige Sachen, die mir einfach so in den Schoß fallen, die ich einfach so kriege, wo ich nicht kämpfen muss oder wo ich nichts wagen muss oder wo ich nicht nach vorne gehen muss. Und ich weiß, das ist nicht immer leicht. Und hier ist Gott so sauer, dass er sagt, ich ertrage dieses Volk nicht. Ich ertrage es nicht mehr. Könnt ihr nachlesen, genau das sagt er da. Und jetzt kommt Mose. Mose, ein Verfechter plötzlich für das Volk. Wahrscheinlich war er auch sauer und dachte sich, wieso gehen die jetzt Kaleb und Josua so an? Aber er verteidigt plötzlich das ganze Volk und macht es ziemlich rhetorisch raffiniert. Aber die Ägypter werden davon hören, gab Mose dem Herrn zu bedenken. Durch deine Macht hast du dieses Volk aus ihrer Mitte befreit. Und auch die Bewohner dieses Landes werden es erfahren. Sie haben gehört, dass du der Herr mit diesem Volk bist, dem du dich für alle sichtbar zeigst. Sie wissen, dass deine Wolke über ihnen steht und dass du bei Tag in der Wolkensäule und bei Nacht in der Feuersäule vor ihnen herziehst. Wenn du nun das ganze Volk auf einen Schlag tötest, werden die Völker, die von dir gehört haben, sagen, der Herr konnte diesem Volk nicht in das Land bringen, dass er ihnen mit einem Eid versprochen hatte. Deshalb hat er sie in der Wüste getötet. Mose sagt, hey, dieses Volk, die anderen Völker, die werden sich lächerlich über dich machen und dann bringt es auch nicht, wenn ich überlebe und in dieses Land einziehe, weil danach bist du nur noch ein schwacher Gott. Und damit scheint es, als wenn er Gott rumkriegt. Wir kennen das ja manchmal bei Hiob oder bei anderen Geschichten, da macht Gott dann so eine 180-Grad-Drehung und vergibt komplett und alle kriegen wieder alles. Hier ist es anders. Hier passiert jetzt etwas, wo wir sagen würden, oh, jetzt wird's interessant. Denn Gott sagt plötzlich auf diese Antwort in Vers 19, oder dort bittet noch Mose, vergib diesem Volk doch seine Sünden aus deiner beständigen Liebe heraus, so wie du ihm immer und immer wieder vergeben hast, seit es Ägypten verließ. Da antwortete ihm der Herr, ich werde ihnen vergeben, wie du gebeten hast. Aber, jetzt kommt dieses tolle Wort, das wirkt so, als wenn alles zunichte gemacht ist, was er vorher gesagt hätte. Ich werde ihn vergeben und es ist alles zunichte gemacht. Denn jetzt kommt die Geschichte mit den 40 Jahren. Aber ich habe die gar nicht so gekannt, diese Geschichte, dass es aufgrund des Deals mit Mose, das wusste ich, dass es deswegen eine 40 Jahre Wanderung gab, aber dass ihnen eigentlich das Land gehörte und Gott sagt, aus einem Grund werden sie es nicht sehen. Weil dann sagt er, aber so wahr ich lebe und die Erde erfüllt wird von der Herrlichkeit, soll keiner dieser Menschen das Land, das ich ihren Vorfahren mit Eid versprochen habe, jemals sehen. Sie haben meine Herrlichkeit und die Wunder, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe, miterlebt und mich trotzdem immer und immer wieder herausgefordert, indem sie meine Anweisungen nicht befolgen. Keiner von denen, die mich verachtet haben, soll das Land sehen. Mein Diener Kaleb dagegen ist anders. Er hat stets zu mir gehalten. Und jetzt springe ich in Vers 30. Da steht nur Kaleb, der Sohn Jephuns, und Josua, der Sohn Nuns, sollen davon ausgenommen sein. Das heißt, was er hier sagt, alle wollen nach Ägypten zurück. Das ganze Volk. Also es haben sich nicht nur die 10 Kundschafter dafür ausgesprochen, nicht da hineinzugehen, sondern das ganze Volk hat gesagt, wir gehen zurück in die Wüste, wir gehen zurück. Wir wollen nicht in dieses Land. Und Gott sagt, okay, gut, dann werdet ihr dieses Land niemals sehen. Stell dir vor, Gott hat das Beste für dich vorbereitet. Er will dein Leben verändern. Er will es mit Liebe füllen, mit Segen, mit Freude. Vielleicht ist die Arbeit schlimm, die Familie, ja, Onkel, Tanten, Neffen, keine Ahnung was. Oder irgendwelche Herausforderungen stehen da ein, die einfach nicht leicht sind. Und wir wissen, Gott hat uns verheißen, er wünscht uns nur das Beste. Und dann fühlt es sich so an, als wenn da so eine Wüstenwanderung erstmal ist, so nach dem Motto, ja, ich bete hier schon so und so viele Jahre und es tut sich nichts. Das kennt das Volk Israel. 2 Jahre und 2 Monate waren sie in der Wüste. Keine Ahnung, war noch nichts zu sehen. Und jetzt, wo sie vor Kanaan sind, sind da plötzlich diese Feinde, diese Riesen in diesem Land, was alles zum Besten wenden soll. Diese Geschichte hat es in sich. Weil Gott, es wirkt hier so, als wenn er einfach nur brutal ist und das Böse will. Dabei respektiert er hier deine und meine Entscheidung vollkommen. Auch die des Volkes. Das Volk wollte nicht in dieses Land. Und Gott wendet es so, dass er sagt, okay, normalerweise habe ich die Regel, ich bestrafe euch bis ins 3. und 4. Glied. Kennt ihr noch aus dem Alten Testament? Hier ist es umgekehrt. Hier bestraft er nur die Generation, die das nicht will und sagt, aber eure Kinder, die sollen einziehen. Und Josua und Kaleb. Die auch noch. Er respektiert eigentlich nur unseren Willen. Es wirkt so zornig, es wirkt so brutal. Aber die Geschichte, die wir hören, die hat den zweiten Punkt, dass Veränderung Herausforderungen mit sich bringt. Aber Gott ist doch mit dabei. Hat das Volk vergessen, was es für sie getan hat? Ja oder nein? Vielleicht haben sie es nicht vergessen. Vielleicht war die Angst größer, als dass die Erinnerung stark genug war. Das Vertrauen darauf, dass man Wüste durchmacht, dass Herausforderungen angegangen werden sollen, das ist manchmal gar nicht so leicht. Man kann diesen Punkt auch anders formulieren. Jetzt muss jemand, der sehr viel frei redet, in seinem Skript suchen. Du hast Gott an deiner Seite, der das Volk aus Ägypten befreit hat. Du hast den Gott an deiner Seite, der das Volk Israel aus Ägypten befreit hat. Du hast den Gott an deiner Seite, der das Volk Israel durch die Wüste geführt hat. Du hast den Gott an seiner Seite, den Gott an deiner Seite, der das Volk in ein Land führen möchte, wo Milch und Honig fließt, wo das tägliche Brot übertropfen wird, wo es dir gut geht, mehr als du brauchst. Diesen Gott hast du an deiner Seite. Der ist da. kann es sein? Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich unterschätze das manchmal. Ich lebe nicht immer in diesem Bewusstsein, dass ich sage, oh, jetzt ist eine riesen Herausforderung und ich erinnere mich dann daran, an welchen Gott ich glaube. Was er getan hat. Dass dieser Gott das Gleiche mit mir und mit dir machen will. Dass er in der Wüste da ist. Dass er dich das aushalten lässt. Ja, die Wüste lässt er dich aushalten. Und dass er dir nicht, dass er dir manchmal vielleicht vorenthält und sagt, okay, das Land, wo Milch und Honig ist, das hat auch noch so ein paar Herausforderungen. Und er verrät dir nicht, welche es sind. Aber er sagt dir, egal welche es sind, ich bin doch dabei. Ich bin doch dabei. Egal welche Herausforderungen sind, ich bin doch dabei. Und diese Geschichte macht deutlich, dass der Veränderungsprozess, den wir in der Welt beobachten, von Pflanzen, von Menschen, wie unser Körper sich verändert, einfach so, dass eine Sache wirklich den Tod mit sich bringt. Stillstand und Rückschritt. Das klingt jetzt richtig brutal, aber lass mal keine Veränderung in deinem Leben zu. Bleib einfach nur stehen, mach nichts. Und das beginnt schon morgens nicht mehr aufzustehen und zu essen. Das klingt vielleicht banal, aber wenn ihr diese Geschichte mitnehmt in dieses Jahr und steht vor Herausforderungen, vor Veränderungen, dann geht es gar nicht darum, welche es sind oder welche Richtung das ist. Dann geht es bei dieser Geschichte darum, an welchen Gott du glaubst. Mit wem du da im Boot sitzt. Der dritte Punkt, dafür brauche ich jetzt ein paar Bilder, ist, das kennt man ja wahrscheinlich. Wir haben ja schon ein paar Bilder zum Perspektivwechsel gesehen. Die Leute, die das kennen, jetzt nichts verraten. Mit vier Strichen alle neun Punkte, ohne abzusetzen, zu verbinden. Könnte ja so aussehen, das zweite Bild. Das ist jetzt Englisch, habe ich leider nicht in Deutsch gefunden und keine Zeit zum Übersetzen gehabt. Also so läuft das nicht. Kannst du das nicht so lösen. Ne? Ich gebe euch jetzt mal einfach direkt die Lösung. Manchmal muss man über seinen Rahmen hinausdenken. Man fokussiert sich auf diesen kleinen Rahmen und man sieht selbst nur bestimmte Sachen. Und hier sind zwei Menschen gewesen, Josua und Kaleb, die das Volk daran erinnert haben, größer zu denken. Die waren ja da. Die haben gesagt, wisst ihr es nicht? Die sagen in Vers 9 von Kapitel 14. Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Sie haben keinen Schutz, aber mit uns ist der Herr. Also habt keine Angst vor ihnen. Mit uns ist der Herr. Sie werden erinnert. Und manchmal brauchen wir Leute, die uns helfen, die Perspektive geändert zu bekommen. Den Mut, diesen Schritt zu wagen. Wie oft und wo wir diesen Perspektivwechsel machen können in unserem Leben, werdet ihr merken, dass das ziemlich oft, oder das wisst ihr alle, muss ich sagen, werdet ihr merken, das weiß jeder von uns, dass das ziemlich oft ist. Und wir so gerne Sachen an uns vorbeiziehen lassen, weil wir meinen, wir sind alleine. Oder wir hätten nur die Kapazitäten, nur 9 Punkte, wo wir meinen, damit schaffen wir das nicht. Die sind nicht bezwingbar. Wir werden jetzt gleich ein Lied hören. Und bei diesem Lied geht es um Veränderung. Es heißt, Herr, ich komme zu dir und suche deine Veränderung. Und ihr habt auch eine Karte. Und bei dieser Karte geht es nicht um eine Glaubensentscheidung, sondern es geht eigentlich nur darum, dass du diesen Satz hier dir durchliest und du kennst die Herausforderungen, die in deinem Leben vielleicht anstehen oder die da sind oder die du schon lange unter dem Teppich schiebst. Aber Probleme lösen sich nicht, indem man sie unter den Teppich schiebt. Manche ja, aber du wirst kein neues Land bekommen, wenn du sie einfach nur aussetzt. Du wirst nichts Neues erleben und du könntest so die Fülle haben, mehr als jetzt, und zwar jeder von uns. Und ich weiß, dass Angst so ist, dass wir sie alle haben, vor bestimmten Sachen, sei es familiär, beruflich. Und Gott sagt, hab keine Angst, ich bin noch bei dir. Und das sagen wir so oft und glauben das irgendwie. Und dann machen wir trotzdem nicht den Schritt. Und Gott steht da wie bei dem Volk und sagt, du, ihr müsst den Schritt machen. Ich werde den nicht machen. Ich werde euch auch nicht die ganzen Trauben und so auf dem Silbertablett servieren. Und wenn du betest, werde ich nicht einfach nur dein Gebet erhören und dir den Weg freiräumen. Nach dem Motto, ich habe das für dich gemacht. Nee, er führt dich. Wenn du mitgehst, räumt er auch manchmal Sachen zur Seite, aber er lässt auch manchmal Sachen zu. Es wird schwer, manchmal kannst du fallen, aber er sagt auch, du wirst nicht tiefer fallen als in meine Hand. Und daran glaube ich. Das macht uns stark, weil die Stärke von Gott kommt. Das gibt uns Mut, weil Mut Angst überwindet. Und es sagt uns, egal was sich in dieser Welt verändert, in dieser Gemeinde, in unserem Leben, Gott ist da. Wenn ihr danach ein Gespräch wünscht, könnt ihr das auch ankreuzen. Ansonsten schreibt ihr nur euren Namen auf und stellt das vielleicht zu Hause irgendwo hin, wo du es siehst. Weil wenn du es unter den Teppich schiebst, wirst du nicht das neue Land bekommen.